Ich habe nicht groß eine Predigt vorbereitet. Das ist einfach nur ein Rückblick über mein Leben und wie ich, das war ja das Thema, wie ich die Musik in meinem Leben habe. Also was für eine immens große Bedeutung die Musik für mich hat. Seit ich mit 4 Jahren Cello angefangen habe zu spielen. Und jetzt bin ich ja 38, 39. Und das ist schon eine Ewigkeit, also eigentlich mein ganzes Leben lang. Und das hat mich begeistert, als ich hier zwischendurch saß und zählte durch die Reihen, immer in Dreierschritten, dachte ich, 31. Und wir hatten geplant mit irgendwie 18, 19, 20 Leute oder was. Und beim ersten Mal in der Zukunft wahrscheinlich hoffentlich Steigerungspotenzial. Und ich hatte dann drei tolle Personen, die mir beim letzten Mal durchgehen, ins Auge fielen, nämlich Deborah. Und da dachte ich, oh, da sind noch neue Leute dazugekommen. Und Lydia und Hanna. Mit Hanna war ich ja jetzt übers Wochenende im Harz und dann habe ich ihr nebenbei irgendwann erzählt, dass wir ja Lobpreisabend haben. Und da hatte sie Hoffnung, dass sie es schafft, und das ist richtig toll. Also es ist Rückblick. Mit dem Cello ist es ja so, die rechte Seite, die ist fürs Streichen da. Die linke ist das wichtigere Instrument, also der wichtigere Teil ist der linke Teil, und das ist der Teil, der bei meinem Unfall vor Ewigkeiten, 2005, gelähmt war. Das heißt, ich war linksseitig gelähmt und ist es noch nicht alles wieder zurückgekommen, wird garantiert auch nicht wieder weiter zurückgehen oder nicht größtenteils. Ich hatte die ganze Zeit, als ich da lag und langsam wacher wurde nach dem Wachkoma, dann halt Hoffnung, dass ich das irgendwie wieder hinkriege. Und dann habe ich halt immer wieder Übungen gemacht und habe halt immer wieder gehofft und dann auch angefangen zu beten. Also, und dann habe ich, ja, lange Rede, kurzer Sinn, halt einmal gebetet, irgendwann mal, und habe halt um eine Frau gebetet, und die sollte christlich sein, die sollte mich zum Glauben zu dir hinführen, Gott. Und dann habe ich ja 2-3 Tage später Sonja kennengelernt, in der Gemeinde, in der Jugend, und das hat alles dazu beigetragen, dass ich immer stärker geglaubt habe. Und die Musik ist für mich, seit ich denken kann, das A und O. Das ist alles für mich. Also ich habe ein so tolles Gefühl, wenn ich Musik höre, wenn ich Musik erlebe, wenn ich mein Cello spiele. Und dann merke ich immer, mein Cello hat ja die tiefen Töne, die tieferen, und die gehen direkt in den Bauch und dann in den Kopf und ins Herz. Es gibt vielleicht noch mehr, was ich sagen könnte, aber ich bin, glaube ich, ganz durch.
Was mich beeindruckt bei diesem Zeugnis ist, dass der Herr dir das weggenommen hat und wiedergegeben hat. Also der Herr ist mitunter so, dass er das zulässt, dass er was wegnimmt, und dann denkt man, oh Mann, und er hat es dir wiedergegeben. Also wir sind deswegen doppelt dankbar, dass du hier bist und Musik machst. Mein Input ist aus 1. Mose 14, 8, 15, 1. weil da die Zahl 318 vorkommt. Das heißt ja 318, dritter Sonntag, 18 Uhr. Und als ich das hörte, so nennen wir das, den Abendgottesdienst, habe ich gedacht, Da passt 1. Mose 14. 4 Könige besiegen 5 und schnappen Lot. Abram besiegt die 5 mit 318 und rettet Lot. Ich lese das mal, den Text, und gehe dann auf 3 Punkte ein, die da vorkommen. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim. Mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit Amraphel, dem König von Shinar, und mit Arioch, dem König von Elasar. 4 Könige gegen 5. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen. Dann nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra, also die Sieger nahmen alle Habe. Dann nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der in Ron war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Anna. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in seinem Hause geboren und jagte ihn nach bis Dan. Okay, soweit erstmal. Jetzt stell dir das mal vor, Abram ist ein Fremder im Land Kanaan. Gott hat ihm schon gesagt, dass er das Land bekommen wird. Lot und Abram war losgezogen ins Land Kanaan, weil Gott ihm das gesagt hatte, und Lot ist mitgegangen, weil er sein Neffe war. Der Vater von Lot war schon gestorben und waren beide im Land. Und Gott segnete beide, beide wurden steinreich. Und die hatten so viel Vieh, dass die nicht mehr zusammenbleiben konnten. Das ist in Kapitel 13 vorher. Und dann sagt er, unsere Hirten streiten sich um die Brunnen, das geht nicht gut, wir trennen uns. Such dir was aus, was du willst. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. Gehst du links, gehe ich rechts. Und dann sucht er sich Sodom und Gomorra aus. Und das war eine ganz super tolle Gegend. Nur die Leute hatten das Problem, dass sie fürchterlich gottlos waren. Und er war erst in der Gegend und dann ging er immer näher und dann schließlich wohnte er da, in Sodom. Als Abraham sozusagen die Wahl dem Lot gegeben hatte und er sich das Beste aussuchen konnte, sagte Gott ihm danach, schau dich hier um, das gehört alles dir. Also geistlich war das schon bestätigt, er wird das ganze Land kriegen. Und dann, nachdem sie sich getrennt haben, passiert diese Katastrophe. Jetzt stell dir nur mal vor, du wärst das, du wärst Abraham. Und ein Mensch, den du liebst und der dir ganz nah am Herzen ist, kommt in eine Riesenkatastrophe. Und das ist jetzt Krieg. Und das muss ein Typ gewesen sein. Ich meine, 4 Könige kämpfen gegen 5. Die 4 gewinnen. Die 4, die repräsentieren Länder, die hier genannt sind, wie Mesopotamien. Das war später Assyrien, das war später Babylonien. Elam, das ist Persien. Ich meine, das waren keine Kleinkönige. Das waren in damaligen Verhältnissen Supermächte. Und die kämpfen gegen Sodom und Gomorra und Co. und sind dann stärker und gewinnen und nehmen den Lot mit und seine Frau und 2 Töchter. Und wegen dieser 4 Menschen sagt der Abraham, ich muss was machen. Ich meine, was war das für ein Kerl? Ich meine, wer von uns würde sagen, also ich nehme meine Leute, ich habe 318 Knechte und die hatten offensichtlich schon trainiert, die hatten Waffen, weil er war Fremdling im Land und da konnten immer mal Räuber kommen und so weiter. Die hat er trainiert, die waren sozusagen fertig und der zieht den hinterher. Und was mich noch mehr beeindruckt ist, Mamre, Aner und Eschkol sind mit ihm Bund. Man könnte sagen, das waren dicke Freunde. Aber Bund ist noch mehr. In der Kultur damals, wenn Bund schließt mit jemandem, dann gehst du durch dick und dünn. Und weil er sich entscheidet, Lot zu retten, sagen die anderen, wir kommen mit. Man muss sich jetzt 4 Großclans vorstellen, Abraham mit 318, das ist ja nicht klein. Und man muss sich bei den anderen 3, das waren Amoriter und die waren nicht gottlos, sonst hätte er mit ihnen keinen Bund geschlossen. Und die waren sozusagen bundesfähig für ihn. Und in Kapitel 15 wird das bestätigt, da sagt Gott ihm, dass sein Volk das Land besitzen wird, dass sie 400 Jahre in einem anderen Land sein werden als Knechte, denn die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, die Amoriter waren damals nicht so schlecht und diese drei waren als Amoriter bundesfähig. Das waren gottesfürchtige Menschen und die sagen Abraham, wenn du losziehst, wir gehen mit. Ich meine, was waren das für Kerle? Ja. Und dann ziehen die los, ja, die machen sich auf den Weg mit diesem 318. Und dann heißt es hier, in seinem Haus geboren, jagte ihn nach bis Dan und teilte seine Schar des Nachts, fiel mit seinen Knechten über sie her und schlug sie. Und jagte sie bis nach Hobah, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Der gewinnt. Abraham und Co. gewinnen gegen diese Supermacht. Ich meine, kann man sich fragen, erstmal der Mut und dann nachher, die schaffen das. Dir werden keine Details gegeben, die werden jetzt sozusagen nachher erzählt auf der nächsten Seite. Entschuldigung. Geht das? Kannst du einen weitermachen? Ja, danke. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn. Mit seiner Habe auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam, ging ihm der König von Sodom in das Tal, entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht ein Faden, noch ein Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben, doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Also, da merkt man, woher kam der Sieg? Gott hat ihnen geholfen, Gott hat sie gerettet und er kommt mit Lot, mit Frau Lot, mit den zwei Töchtern zurück und mit allem. Die hauen alle raus, alle wurden gerettet. Alle von Sodom und Gomorra, die so gottlos waren, auch die. Und er liefert die alle ab. Und seine drei Bündnispartner, die gegen Freude überleben auch. Und die dürfen sich Beute nehmen. Wenn das vier Leute waren, vielleicht haben sie alles durch vier geteilt und die haben ihre drei Viertel genommen und Abraham hat nichts genommen. Warum nicht? Er wusste, dass Gott ihn segnet. Gott hat ihn schon reich gemacht. Er wusste, Gott macht ihn noch reicher. Und er wollte nicht, dass der später sagt, ja, der sieht den Reichtum von Abraham. Das ist meins. Und weil er das vorhersieht, nimmt er nichts. Und nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham das Wort des Herrn kam, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich nehme aus diesen Sachen, die ich jetzt gelesen habe, drei Sachen mit. Wie hat er diesen Riesenkrieg bekommen? Erstmal, er hatte dicke Freunde. Wenn wir auch so als Gläubige und als Christen denken, ich möchte was bewegen. Wir wollen was bewegen mit 3,18. Wir wollen, dass der Segen, den wir erlebt haben, wir wollen, dass es noch weitergeht, dass Menschen dazukommen. Das wäre ein Sieg, das wäre sozusagen ein Segen, geistlicher Sieg, das wäre ein Reichtum. Wie kann das passieren? Das passiert unter anderem durch dicke Freunde. Dass es Leute gibt, die sich auf dich verlassen können. Und dass es Leute gibt, auf die du dich verlassen kannst. Dass man durch dick und dünn geht zusammen. Dass man Schwierigkeiten durchsteht. Dass wenn einer in die Katastrophe kommt, die anderen sagen, das geht mich was an. Und das waren die dicken Freunde, die haben mitgemacht. Gott hat es geschenkt, dass die überlebt haben. Die hätten auch sterben können. Jeder von denen hätte in diesem Kampf sterben können. Abraham hätte sterben können. Wir hätten heute keine Bibel, wenn der gestorben wäre. Aber er ist nicht gestorben. Durch 318 eigene Mitstreiter hat er gewonnen. Ich meine, das war natürlich eine andere Gesellschaft. Ja. Heute wird man vielleicht denken, die Firma, ja, ich nehme meine Angestellten mit und wir kämpfen. Es passt aber nicht ins Bild. Aber was war das für eine Welt, wo der Clan-Chef sagen kann, so, Lot ist mein Neffe und den hauen wir raus. Und die sind mitgegangen und die haben mitgekämpft. Und die hat Gott auch benutzt, also 318, wenn Gott will, kann er uns benutzen. Wir sind nicht 318, wir sind weniger, aber er kann kleine Zahlen benutzen, um Riesiges zu bewegen. Und da kommen wir eigentlich zu dem größten Punkt. Gott hat ihn gerettet durch Mamre, Anar und Eschkol und ihre Mini-Clan-Armeen. Gott hat ihn gerettet durch die 318, durch den Herrn. Das wird bestätigt in Kapitel 14 mit Melchisedek. Melchisedek, der ein Priester Gottes des Höchsten war und eine ganz spezielle Gestalt, der kommt hier in 1. Mose 14 vor. Dann auf einmal kommt er über 1000 Jahre später vor in Psalm 110 von David als derjenige, der den Rahmen abgibt. Gemäß der Weise Melchisedeks wird es einen anderen Priester in Ewigkeit geben, den David mein Herr nennt. Und wir wissen, das ist Jesus Christus. So groß war dieser Mann. So riesig, obwohl er wie aus dem Nichts auftaucht hier. Und dieser Mann wird von Gott angeregt, dass er loszieht aus Salem, das ist Jerusalem, dass er aus Jerusalem rauszieht, was später als Jerusalem das Zentrum der Welt des Volkes Gottes wird. Und der segnet ihn. Und er nimmt den Segen an und er kennt den Mann an, indem er ihm den Zehnten gibt. Und irre, ey. Und während er ihn segnet, preist er Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde, der ihm die Feinde in die Hand gegeben hat. Das ist das Eigentliche. Wenn Gott Menschen segnet und ihnen Kraft gibt, nicht zu einem äußeren Krieg, sowas machen wir heute nicht als Christen, aber zu einem geistlichen Kampf, dann kann alles passieren. Dann kann alles passieren. Da können Dinge passieren, die man sich kaum vorstellen kann. Was war der Grund? Warum ist es damals passiert? Liebe. Abraham hat Lot geliebt. Sie waren nicht nur Verwandte, sie waren sich von Herzen nahe und er rettet ihn zweimal. In der Abrahamsgeschichte rettet Abraham den Lot zweimal. Einmal mit Kampf hier und das nächste Mal für Fürbitte. Als Sodom und Gomorras Zeit gekommen ist zum Gericht, er wusste genau, Lot ist da mittendrin und Gott besucht ihn extra mit zwei Engeln, da wird Abraham Lot retten durch die Fürbitte. Und das ist irre, was wir tun können als Gläubige auch heute, ohne jetzt diese Kämpfe von damals, äußerlicher Art, Epheser 6. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht mit Menschen. Aber in dieser Welt geschehen Dinge, ausgelöst durch finstere Mächte, die unsichtbar sind für uns Menschen. Und das ist sehr real. Und die Wirkung dieser Mächte im Sinne von Krieg und Frieden, das ist alles sehr real. Und die Fürbitte von uns, das Gebet und die Anbetung vor Gott zu stehen und zu Gott zu rufen und zu beten und ihn anzubeten und ihn zu ehren und zu fasten, ist eine Kraftquelle ohnegleichen. Da können Dinge geschehen ohne Maß, ohne Grenze, nur so groß, wie Gott die Grenze setzt. Aber es braucht Typen, Kerle wie Abraham, die bereit sind, diesen Kampf auf sich zu nehmen, um Menschen, die verloren sind, zu retten. Wie er Lot gerettet hat, unter Einsatz seines Lebens. Durch den Herrn. Der Herr erscheint ihm dann noch in 15,1. Wir haben das ja gesehen. Ich gehe mal zurück. Und er sagt ihm, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Man könnte sich fragen, was hat der Abraham jetzt davon gehabt, abgesehen davon, dass er Lot gerettet hat und Frau Lot und die beiden Töchter. Er hat auf seinen persönlichen Besitz an der Beute verzichtet. Und als Antwort kommt Gott zu ihm und sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und dieser Lohn, das stelle ich mir vor, was es ist. Ja? Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, geht zu dir und sagt zu dir, ich gehöre dir. Ich bin dein Schild heißt, ich bin dein Bodyguard, ich bin deine Lebensversicherung. Hinterm Schild konnte sich der Kämpfende verbergen, sodass kein Pfeil ihn treffen konnte und kein Pfeil ihn töten konnte. Wenn Gott sich vor mich stellt, bin ich unverwundbar, ich bin unbesiegbar, ich bin untötbar. Und das hat Christus getan am Kreuz. Er hat sich vor mich gestellt und die Macht meiner Sünde hätte mich erschlagen, hätte mich zerbohrt, hätte mich vernichtet und in die Hölle geschickt. Und er stellt sich vor mich, ich bin dein Schild und alles, was mich zerstören kann, alles Destruktive, was mich kaputt machen kann, trifft ihn. Was für ein Gott haben wir? Das wird im ersten Buch Mose schon verschiedentlich vorgeschattet und im Alten Testament und wird im Neuen Testament Realität. Gott wird Mensch im Bund. und geht für seine Leute, seine Bundesfreunde, seine dicken Freunde durch dick und dünn. Er geht ans Kreuz. Er geht in einen Krieg ganz besonderer Art und rettet uns. Und das ist natürlich der Gipfel noch, dass er nicht nur sagt, ich bin dein Schild, sondern dein sehr großer Lohn. Ja? Jetzt wird er auch noch belohnt. Stell dir das vor, dass Christus nicht nur für dich und mich stirbt am Kreuz und sich vor uns stellt und vor uns wirft, um die Attacken des Feindes abzufangen, sondern er übereignet sich selbst mir und dir. Ich bin dein Lohn. Ich meine, wer Gott hat und so belohnt wird, riesig, mega. Lasst uns diesen Gott weiterhin anbeten. Lasst uns Mut gewinnen, um Siege zu erringen wie Abraham. Nur natürlich klein, wir sind klein im Vergleich, aber doch, dass wir was bewegen können, wenn er uns losschickt, wenn er Situationen kommen lässt, die vergleichbar sind mit Lot ist gefangen, ich muss was tun. Amen.